Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast.
Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen.
Aber wenn du das so lange machst und so oft deine eigene Stimme hörst und so oft dich siehst in irgendwelchen Videos, irgendwann gewöhnt man sich dran.
Ja.
Es wird für immer cringe sein, aber.
Ich noch nicht. Anyway, mach deinen Scheiß wieder.
Sorry, go on. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom MTMT Podcast. Heute habe ich zwei Gäste, ihr kennt sie bereits. Andi Gutschewa und Johnny Stahl, beide am Start heute im Doppelpack. Ich freue mich sehr. Bevor wir reingehen, noch ein kurzer Shoutout an unsere Sponsoren. Shoutout an Löwenanteil. 10% spart ihr mit Code MTMT, ihr wisst. Und an Elite Sports Nutrition, aka ESN. Code MTMT spart ihr immer maximal. Schaut auf Instagram vorbei, da halten wir euch auf den Laufenden über die Aktionen. Danke für euren Support. Danke, wenn ihr unseren Code benutzt, egal bei was. Und danke an unsere Sponsoren. Andi, Johnny, schön, dass ihr hier seid.
Danke für die Einladung.
Yes.
Ist ja schon der zweite Podcast heute, gell?
Mhm.
Was war das Thema vom ersten? Ihr habt on the road einen Podcast gemacht im Auto?
Ja, wir dachten, wir nutzen die Zeit mal im Auto. Wir haben ganz professionell das DJI, die DJI-Kamera mit Duct Tape vorne festgemacht. Es hält super.
Aber schon, eigentlich schon richtig
gehalten.
Geil, ne? Ich bin gespannt, wie es eigentlich aussieht.
Und wir haben über Sehnen, Tendon-Rehab und unser selbst entwickeltes Reha-Protokoll darüber gesprochen, wie wir verschiedene Sehnen gerehabt haben, was für verschiedene Ansätze wir fahren. Kannst du gleich darüber mehr sprechen? Wir sind dann irgendwann kurz so ein bisschen spirituell abgedriftet, aber sind wieder zurück also zu den Seen gekommen.
In welche Richtung? So, wo wird es spirituell bei Seen?
Ich habe keine Ahnung mehr.
Ich weiß nicht mehr, was es war.
Irgendwas.
Ihr müsst ihn hören.
Ja, dass man ganzheitliche denken muss und dann.
Ah, über Regeln.
Boah, ja. Aber das war so. Ja, wir haben über so Life Rules, Rules of Life und geredet und wenn man dann deren Gesetze, also die subjektive Gesetze von deren Eltern bekommt, obwohl man überhaupt keinen Bock drauf hat, wie seine Eltern zu leben, aber die sind halt gefühlt Gesetze für immer im Leben, keine Ahnung, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und dann kamen wir zurück auf Tendency dazu und haben das nach einer Stunde beendet, zum Glück.
Ja.
Wo kann man den hören, den Podcast?
Den kann man hören bei Beyond Strides, The Science and Culture of Human Movement. Ich denke mal, der kommt ja bald raus. Ich glaube, wenn dieser Podcast raus ist, dann ist der auf jeden Fall auch schon raus. Hört rein, es wird wild.
Cool, cool, cool. Genau, da müssen wir ja heute nicht über Sehnen sprechen.
Nee, also wir sind gerade am Ausbauen, so ein Protokoll für uns. Vielleicht vermitteln wir das oder veröffentlichen wir das oder verkaufen. Also wir haben keine Ahnung. Wir machen einfach Sachen, worauf wir Bock haben. Und wenn wir dann sehen, dass es Mehrwert gibt, dann schauen wir mal. Aber wir wollen für uns erstmal so ein Protokoll entwickeln, um das Ganze für uns einfach leichter zu machen, zu vereinfachen und auch, also nicht nur so, wie wir halt Tendon rehaben im Sinne von den Sehnen selbst, sondern auch mit unterschiedlichen Sehnen, so Patella-Tendinopathien, Quad-Tendinopathien, Hamstring, Achillessehnen und so weiter. Und wir sind gerade, es war eigentlich für uns mehr so ein Gespräch, wir haben einfach viel ausgetauscht und ich habe auch einiges gelernt tatsächlich, so. Eigentlich voll geil, ne?
Ja, also das machen wir eigentlich, wir arbeiten halt beide sehr intuitiv. Also wir wissen oft intuitiv in einer Session mit einer Person, was gerade richtig ist und was gerade sinnvoll ist. Und haben jetzt in den letzten Monaten mal angefangen, diese ganzen, also auch im Rahmen von Mentorship, dann aber auch diese ganzen intuitiven Sachen, die wir haben, mal runterzuschreiben. Und wenn man Dinge, die eigentlich in seinem Kopf so existieren, mal runterschreibt, lernt man immer nochmal mehr dazu. Man checkt auch, hey, das, was wir machen, ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Macht es eigentlich Sinn? Und deswegen, also das, ja, der Podcast war eigentlich eher so einfach ein Austausch, den wir eigentlich immer haben. Genau.
Ja, einfach aufgenommen.
Das klingt ja schön, so intuitives Arbeiten. Also kenne ich krass. Aber wenn man das jetzt so hört, weißt du, dann klingt das so einfach so, ja, ich habe halt irgendwie, ich arbeite einfach so. Jemand kommt mit irgendeinem Problem zu mir und dann mache ich einfach irgendwie Sachen und ich arbeite halt intuitiv. Aber was braucht es denn eurer Meinung nach dafür, dass man wirklich sinnvoll intuitiv arbeiten kann? Weil intuitiv kann ja auch irgendwie heißen, ich mache einfach irgendwas, aber das ist es ja bei euch nicht. Also was ist die Voraussetzung, um intuitiv zu arbeiten und trotzdem dem Gegenüber weiterzuhelfen mit seinem Problem, mit seinen Zielen, mit seinen Anliegen?
Also ich glaube, die erste Voraussetzung für intuitives Arbeiten ist einfach Erfahrung. Und die haben wir einfach schon sehr viele Jahre. Wir haben sehr viele Sachen, Dinge falsch gemacht, Dinge gut gemacht, dann gecheckt, okay, das habe ich gemacht, das hat geholfen. Das habe ich mit der Person gemacht, das hat auch geholfen. Vielleicht hilft's ja. Und also diese Erfahrung erstmal. Und dann fangen wir am Anfang, also du musst halt den Startpunkt kennen. Das heißt, womit die Person kommt. Das ist einmal, kann das eine Diagnose sein, aber auch einfach, wie sie sich bewegt, wie sie geht, welche Bewegung die Person macht, welche Bewegung die Person nicht macht. Und dann aus diesem Startpunkt findest du dann auch einmal den Endpunkt, weil nicht jede Person, die eine Achillessehnenopathie hat, hat dasselbe Ziel und kann dementsprechend auch nicht gleich getreated werden. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem in so klassischer Physio, dass alle Menschen mit derselben Diagnose gleich getreated werden, obwohl die komplett unterschiedliche Ziele haben. Und sobald du Anfang und Endpunkt hast, kannst du die halt auf jeden Fall verbinden.
Ja, und ich glaube, wie Andi meinte, es geht ums Gefühl dafür. Und um ein vernünftiges Gefühl dafür zu haben, braucht man halt Erfahrung. Und das kann man halt nicht kaufen oder einkaufen. Das ist das Erste. Und das zweite Ding, also wir haben ein sehr gutes Gefühl für viele Sachen und wir verstehen uns, ich würde sagen, wir haben ein sehr gutes Gefühl für Menschen auch, also deren Persönlichkeiten, deren Habits und so weiter. Wir haben aber auch so ein Rehab-Framework und das bedeutet, wir haben unser Framework und dann weichen wir halt von dem Framework ab, wenn es nötig ist. Mhm. Und ich glaube, das hilft uns schon sehr, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also ihr arbeitet dann schon in gewissen Constraints. Ich habe mal, da war ich beim Sebastian Keindl und da stand auf so einem Whiteboard Constraints Drive Creativity.
Ja, genau.
So habe ich mir abfotografiert, war ich so, ja, stimmt. Und so, das fällt mir jetzt gerade so ein bisschen ein, weil wenn ihr eben ein gewisses Framework habt, dann könnt ihr innerhalb von diesen Constraints eben intuitiv arbeiten, kreativ arbeiten auch. Also für mich ist so Training und Reha immer ein kreativer Prozess.
Auf jeden Fall.
So ist es, man sagt ja auch so, the art of coaching, das macht man ja auch aus einem Grund. Und ich glaube, das ist so ein Faktor, den viele gar nicht sehen und vielleicht auch nicht wertschätzen, so, weil es nicht science-y ist und so weiter und weil man vielleicht nicht alles belegen kann mit irgendwas. Aber ich denke auf der anderen Seite, dass alle Weltklasse-Coaches und Therapeuten so arbeiten und eben viel intuitiv arbeiten. Und intuitiv bedeutet eben nicht random, weil es basiert auf gewissen Prinzipien und es passiert innerhalb von einem gewissen Framework. So.
Ja.
Aber wie sieht es aus? Also wie sieht, wenn du sagst, so, ihr habt ein Framework, ein Reha-Framework geschaffen, wie heißt es auf Deutsch? Ein Rahmenwerk.
Oh
ein,
Gott.
Ein Rahmenwerk.
Lass uns so nennen. Rehabilitationsrahmenwerk.
Genau.
Can I go now?
So wie, weißt du, wie sieht es aus? Was kann ich mir da drunter vorstellen?
Ja, also
sind es gewisse Regeln? Sind es Abläufe, Systeme?
Nee, also wir haben das in Phasen runtergebrochen und das ist ein großen Teil unser Mentorship, was wir gerade, wir haben die erste Kohorte gestern beendet. Zweite Runde kommt ab September. Und wir haben, also wir starten mit dem Assessment. Wir haben tatsächlich vor der ersten Session, also unsere Assessment-Session, haben wir so ein Onboarding-Protokoll mit Videos. Die machen deren quasi eigenes Assessment, was sie uns dann schicken, bevor wir überhaupt mit der ersten Session starten.
Dann haben noch wir quasi, vor dem Erstkontakt, also vor dem Erstgespräch.
Ja, also
wir haben schon ein Gespräch mit denen davor.
Also okay.
Wir quatschen einmal kurz, aber vor der ersten richtigen Session.
Ja, und dann dann machen wir unser Assessment. Wir haben unser Assessment-Protokoll, also Ganganalyse, möglicherweise Laufanalyse eigentlich in vielen Fällen, je nachdem, was die machen, was für Sportarten und so weiter, ob es nötig ist. Dann machen wir unser Assessment und dann quasi die erste Phase ist grundsätzlich so ein bisschen Mobility oder Restoration, würde ich sagen, vielleicht so leichteres Loading. Nicht immer, manchmal mit manchen Athleten kann man direkt so ein bisschen mehr so reinknallen. Aber grundsätzlich geht es darum, okay, erste ein, zwei Wochen machen wir das ein bisschen leichter. Wir testen, wir arbeiten an der einen Sache und wir schauen mal, wie weit wir mit der einen Hypothese kommen. Und dann baut sich das Ganze auf und entwickelt sich dementsprechend so mit Loading. Dann haben wir so ein Middle Phase mit mehr Kraft, ein bisschen dynamischer. Und dann gehen wir einfach in die Richtung von Pain to Performance und Return to Run, Return to Performance.
Und ab da Graded Exposure mäßig.
Graded Exposure.
Loading und wird größer,
genau,
Geschwindigkeit
genau.
Also wird
wir
schneller.
Haben fünf Phasen. So erste Phase Assessment, Early Loading nennen wir das. Dann Mid-Stage Loading, Late-Stage Loading, Return to Run slash Sport. Und dann je nachdem, wenn die zum Beispiel High-Level-Athlete sind oder Profi, sagen wir so mit Profi-Fußballer, gibt es so eine allerletzte Phase, wo die halt wieder auf dem Platz sind und dann gibt es so eine Return-to-Performance-Phase, wo die halt Stück für Stück dann deren Load so eingefüttert wird oder die werden quasi wieder in dem Mannschaftskader so eingefüttert, sodass die wirklich komplett fit sind und available sind für das Spiel. Das ist halt in wenigen Fällen. Die meisten Kunden von uns sind also ich arbeite mit ein paar Fußballer, aber die meisten Kunden allgemein von uns sind nicht Ballsportathleten, würde ich sagen. So, sagen wir so, wir arbeiten mit Läufern oder Läuferinnen, dann geht es darum, dass wir, also ist diese Phase nicht so nötig. Es geht darum, dass wir dann so ein bis zum Return to Running oder Return to Performance in dem Sinne arbeiten. So, ja.
Da habe ich letztens immer wieder mal drüber geredet, so in vergangenen Folgen. Ich habe so das Gefühl, dass wenn man, ich sag mal, Standardphysiotherapie durchläuft und so weiter, also wir reden jetzt mal gar nicht über die Qualität der eigentlichen Physiotherapie, aber dass es eine riesige Lücke gibt zwischen, also die ihr mit eurem Framework quasi jetzt ausfüllt, so Mid-Stage, Late-Stage-Loading und so. Ich glaube, das wird einfach komplett übersprungen bei den meisten Leuten.
Ja,
da ist so, du bist fertig und jetzt geh wieder laufen. Und ich denke mir immer so, okay.
Verstehen es nicht.
Was ist mit dieser Lücke?
Ja. So. Ich glaube, das ist halt ganz das, was ich am Anfang meinte, dass wir halt uns den Endpunkt ansehen und gucken, okay, zu welcher Sportart muss die Person wieder zurückkommen und was sind die Demands von dieser Sportart. Und das heißt, wir setzen uns hin und gucken, okay, in welchen Gelenkswinkeln existiert die Person in dieser Sportart, wo muss sie Kraft produzieren, wo muss sie Kraft absorbieren, um welche Kräfte handelt es sich. Ein Rugby-Spieler wird mit anderen Kräften umgehen als ein Marathonläufer. Generell dann, wie schnell werden diese Kräfte produziert, für wie lange? Also zum Beispiel eine Sprinterin mit einer Hamstring-Tendinopathie wird auch anders behandelt als ein Hyrox-Athlet mit einer Hamstring-Tendinopathie. Die Verletzung ist dieselbe, aber die Anforderungen sind komplett anders. Dann aber auch zum Beispiel, wie viel Ausdauer braucht die Person? Also ne, wie Johnny meinte, wir arbeiten viel auch mit Läufern, Triathleten, wo das Schlimmste, also selbst wenn die eine längere Verletzung haben, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie deconditionen. Die haben vier, fünf Monate nichts Richtiges gemacht und sind dann wirklich meilenweit davon entfernt. Das heißt, du hast so viele verschiedene Faktoren, die halt einfach berücksichtigt werden müssen, die halt in der klassischen Physio nicht berücksichtigt werden. Wobei ich sogar sagen würde, dass die klassische Physio selbst diese Early Stage nicht wirklich komplett gut durchführt, weil wir reden davon, dass bestimmte Gelenkswinkel wiederhergestellt werden oder Gelenks Range of Motion. Wir jagen da jetzt nicht die perfekte Range of Motion bei jeder Person, aber wir gucken uns an, okay, was ist dein Sport? In welcher Range existierst du da? Wäre schon gut, wenn du da irgendwie hier wieder hinkommst, dass du die halt kontrollieren kannst, ohne dass es Schmerzen auslöst. Und das ist halt die Early Stage. Und ich habe gerade zum Beispiel eine Sprinterin mit Achillessehnenentzündung. Ich habe da super viele Leute, die das haben durch Physio gegangen sind. Da hat sich kein Physio angeguckt, ob sich der Fersenknochen bewegen kann, obwohl das Early Stage ist.
Und das ist genau das Problem. Ja. Also die machen kein vernünftiges Assessment.
Ja.
Und das würde ich sagen, wenn ich nur eine Sache machen könnte, dann würde ich sagen, hey, lass uns mindestens ein gutes Assessment machen.
Also wenn du Head of Physio in Deutschland wärst, dann wäre das Schritt 1 so.
Ja, wenn ich es bin. In zwei, drei Jahren. Ja, nee, ich meine, es ist einfach so verdammt wichtig. Und ich glaube, die meisten Menschen unterschätzen das einfach. Ärzte, Physios, Coaches ist einfach, das ist für mich alles. Das ist das Fundament.
Ja.
Und darauf kann man was aufbauen, weißt du? Und ohne das gibt es halt so wenig.
Und das Schöne ist auch in der Reha, wenn du irgendwann mal in der Reha das Gefühl hast, oh, ich weiß gerade nicht, woran ich arbeiten muss, dann gehst du wieder zum Assessment zurück und guckst dir entweder das erste Assessment an oder lässt die Person nochmal ein Assessment schicken, was sich dann sicher auch geändert hat. Also nochmal bestimmte Übungen, die du dir angucken möchtest und arbeitest dann damit weiter. Und das gibt dir einfach so eine unglaublich gute Grundlage zu wissen, an welchen Skills du arbeiten musst. Weil wir gucken uns, also klar assessen wir auch Kraft und wie stark du bist, aber wir gucken uns vor allem erstmal an, kannst du die Bewegungsskills, die du brauchst, ne? Eine Hip-Extension, kannst du durch den Boden drücken, kannst du yielden, kannst du overcome und diese ganzen Sachen. Und die müssen einfach gegeben sein, wenn du zurück zur Performance willst.
Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, weil wenn man Assessment sagt, dann stellen sich die meisten darunter vor, eben so das, was ihr am Anfang gesagt habt. Ihr gebt den Menschen gewisse Bewegungsaufgaben, die filmen sich, ihr guckt euch das an. Das ist, glaube ich, das, was sich die meisten unter Assessment vorstellen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil und vielleicht der Hauptteil. Aber was ihr gerade auch gesagt habt, ist, man muss auch die Sportart assessen.
Ja.
So,
ja,
das ist auch ein Teil vom Assessment.
Ich glaube, den Mind.
Genau, ich glaube, das sehen viele Leute nicht, weil eben du musst dir ja angucken, welche Gelenkswinkel, welche Geschwindigkeiten, welche Qualitäten braucht dieser Mensch für seine Aktivität. Das heißt, es ist dann ein Assessment der Sache. So, und des Ziels, des Outcomes, des idealen Outcomes. Und wenn dieses Assessment zu dem Assessment des Bewegungssystems, sagen wir es mal so, und des Menschen dazukommt, dann hat man erst ein volles Bild und dann kann man spezifische Interventionen finden, weil all das führt ja dazu.
Auf jeden Fall. Ich sage immer so, das Assessment am Anfang, was wir am Anfang sehen, ist unser Starting Point. Und dann haben wir die Sportart und das Assessment ist der Sportart als Ending Point. Und die One-on-One-Check-Ins, die arbeiten quasi von Starting Point zum nächsten Punkt. Und das Programming ist mehr oder weniger so ein bisschen reverse-engineert vom Ziel. Also wir programmen jetzt nicht 4 Monate im Voraus, weil who knows, was in 4 Monaten passiert. Aber trotzdem wissen wir, ne, was Johnny vorhin auch meinte, du hast Early Loading, dann hast du Mid Loading, mehr Kraft, mehr Geschwindigkeit, Rate of Force Development geht hoch und du weißt halt, irgendwann musst du diese Parameter hitten. Einige Athleten bekommen von mir auch so, oder von uns, Kraft-KPIs. Also ich will, dass du diese Nummer in einer, weiß ich nicht, Beinpresse hittest. Es geht nicht um die genaue Nummer an sich, aber es hilft einfach vielen so ein bisschen zu wissen, in welchen Ranges wir uns bewegen sollen.
Das Ziel ist höher als das, was sie aktuell
können.
Genau.
Und damit quasi, wenn du den Anfangspunkt und den Endpunkt ganz klar hast, dann ist das, dann fügt sich das in der Mitte.
Also diese 2 Constraints wieder innerhalb von denen man dann kreativ werden kann, arbeiten kann.
Aber man denkt, dass es viel, ich glaube, die meisten Physios und Ärzte und Coaches checken nicht, dass es tatsächlich viel. Es macht alles viel leichter, wenn man alles reverse engineert. Die denken so, boah, ist so komplex, so kompliziert, dann muss ich alles am Ende schon verstehen. Aber wenn du es einmal verstehst oder ein paar Mal gemacht hast, kannst du einfach rückwärts arbeiten.
Ja.
So viel leichter. So viel einfacher.
Das heißt, ihr denkt quasi mehr in Regression als in Progression, weil ihr startet genau zum Beispiel bei einer Sprinterin mit, hey, die muss wieder sprinten. Dafür braucht sie Hüftstreckung, Stiffness hier, die Fähigkeit zu.
Was für Übungen, wie bauen wir das denn auf?
Und so weiter und so weiter. Und dann regressierst du diese Qualitäten in der Form von Übungen und findest dann so quasi deinen Startpunkt.
Genau. Und positionstechnisch, so Gelenkwinkeln, reine Mobilität, also Hüftextension, dann unter Last, dann mit Schnelligkeit, dann mit Intensität, dann mit CNS, mehr CNS-Input. ZNS, es ist einfach so, wir bauen das einfach auf, Stück für Stück und das macht einen fetten Unterschied.
Ja. Und wenn man das so runterbricht mit den Positionen und mit der Geschwindigkeit, was Johnny gerade meint, im Endeffekt geht es eigentlich um 2 Sachen. Kannst du erstmal eine Position überhaupt einnehmen und dann, wie bewegst du dich rein und raus? Mhm. Und das ist auch, was wir zum Beispiel sehen, was viele, wo viele Coaches und Physios, die schon langsam in diese Richtung gehen, einfach noch, also man kann natürlich sehr, sehr ungenau arbeiten, aber dann wird halt die Reha auch einfach ungenau. Und wir sind einfach sehr, sehr genau und spezifisch, wenn es darum kommt, welche Position wir wollen und wie Leute rein und rauskommen sollen. Und ich hatte teilweise Athleten, die haben 1 Stunde lang Hip Extension gemacht und ich habe die aus dem Gym erst gelassen, als wir das gut hinbekommen haben. Und die waren so, ja, ich dachte, wir machen das, das und das heute. Und ich so, ja, aber du kannst nicht mal deine Hüfte strecken. Und es geht aber, weil vor allem bei diesen Basics, und da kommen wir auch wieder zurück zu dem, was du gesagt hast, vor allem mit diesem Art of Coaching. Ich würde sagen, am Anfang, wenn du mit einer Person anfängst zu arbeiten, musst du sehr genau sein, so sehr scientific, sehr präzise. Du darfst nicht einfach, ja, passt schon, kommt drauf an, mit wem du arbeitest natürlich, aber wenn jemand wirklich hohe Ziele hat, dann macht die Basics richtig, richtig gut. Und dann aber das Schöne ist, über die Zeit der Reha, je schneller es wird, je rhythmischer es wird, je mehr die Person ins Laufen, Sprinten, Richtungswechsel geht, desto mehr musst du auf diese Scientific-Linse rausziehen und zu einem Künstler werden. Weil vor allem Running-Coaching ist sehr viel Feel-based, also dass du einfach nach Gefühl coachst, so, du musst einen Rhythmus fühlen, weil da passiert so viel so schnell und als Athlet hast du keine Zeit, während eines Sprints deine 3 Cues dir zu merken. Das heißt, du fängst an, Cues mit bestimmten Gefühlen zu verbinden. Also zum Beispiel mit attackier den Boden, sei aggressiv oder bleib groß, sei stolz, was
mit
auch
Schnipsen.
Immer. Mit Schnipsen. Ja, und dann kommt halt genau ganz viel Rhythmusarbeit. Also du siehst mich auf dem Track die ganze Zeit den hier machen.
Ja.
Die ganze Zeit, ich bin so ein Human Metronome. Und das ist aber das Coole beim Coaching, weil du wirklich gar nicht nur von Person zu Person, sondern eigentlich mit jeder Reha so ein bisschen deine Rolle als Coach änderst. So am Anfang bist du voll invested und voll drin und dann mit der Zeit ziehst du dich mehr und mehr raus und gibst einfach nur Constraints, dass die Person sich so selber finden kann und selber Sachen rausfinden kann, weil unser größtes Ziel ist, dass unsere Athleten self-sufficient sind. Wir wollen keine Person am Ende haben, die für ihr Leben lang von uns abhängig sind. sondern wir wollen, dass sie wissen, was sie selber machen müssen, dass sie wissen, wie sie da hinkommen. Und deswegen müssen wir uns halt irgendwann auch rausziehen. Wir können nicht immer babysitten.
Ich finde es einfach geil, wenn es eine Collaboration wird.
Ja.
Vor allem zwischen so Higher-Level-Athletes, wo man sagt, hey, was sagst du dazu? Was glaubst du, was du jetzt brauchst? Mhm. Was würdest du jetzt in diesem Fall machen? Ich sage nicht, dass wir das unbedingt machen, aber ich will ja hören, was du dazu sagst, was du jetzt spürst und wo, warum, wofür und so weiter. Ja. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied.
Manchmal aber auch abgefahren, wie schwer ist es, da Feedback zu bekommen. Also in meiner Erfahrung eben, manchmal macht es einem das so viel leichter, wenn man einen guten Athleten hat, den man coacht, so, weil die halt eine gute Connection zu ihrem Körper haben und so. Aber ich war auch manchmal so ein bisschen überrumpelt, wenn ich dann so frage, so, hey, wie fühlt sich das für dich an? Und du hast einfach, die waren so, boah, ja, keine Ahnung.
Es kommt auf den Sport auch drauf an. So Technik, so zum Beispiel die Sprinterin oder ich habe auch gerade eine BJJ-Athletin, das sind sehr technische Sportarten. Und ich sag der Sprinterin eine Sache und sie ändert es in der Dynamik sofort. Und ich war so.
Weil sie eigenständig ist.
Ich habe es gesagt, du hast es gemacht, geil. Und dann hast du aber die Marathonläufer, die sind halt, die können halt vorwärts laufen. Schnell, lange,
und
aber.
Irgendwie.
Und irgendwie in die auf Richtung. Auf einem Bein, hops. Schwierig, aber sie können Marathon 2 Stunden 40 laufen. Aber denen sagst du was und du bist so, nee, das meinte ich nicht. Und die fühlen auch überhaupt nichts. Also da ist es aber auch wieder, mit wem du arbeitest.
Also schon krass mal zu sehen, wie so gute Marathonläufer, Läuferinnen nicht mal hoppen können. Also das erstaunt mich jedes Mal. Also die können so einen Sub-3-Marathon laufen, die können nicht mal hüpfen. Und du denkst so, how? Please, this is so impressive. Und nicht im guten Sinne, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber es passiert so häufig. Aber das ist genau der Punkt, es geht ums Rhythmus. Warum macht man einfach nur Hopping oder so, wenn die als Läufer, Läuferinnen einfach was ganz anderes machen müssen? Und das ist genau der Punkt, man muss ein Gefühl, ein Gespür dafür haben als Coach oder Therapeut und das ist auch ganz wichtig, wie Andi meinte.
Ja, und dann aber auch bei solchen Leuten, wie du coachst. Ich hatte zum Beispiel ich war auf dem Track, hatte 2 Kunden hintereinander weg. Und das war super spannend, weil die eine konnte mit Drills richtig viel anfangen und ich konnte ihr die ganzen Techniksachen geben und sie konnte es umsetzen. Das hat auch Sinn gemacht und ihr Laufstil wurde besser. Und dann kam der andere rein und der ist einfach nicht so koordiniert und die Drills, ich habe angefangen mit den Drills, weil ich dachte, okay, daran will ich arbeiten. Und ich habe einfach gemerkt, wie er frustriert wurde, wie ich frustriert wurde und ich war so, okay, das funktioniert so nicht. Und nach 10, 15 Minuten war ich so, weißt du was, wir gehen jetzt einfach laufen. Und ich habe angefangen, mit ihm einfach Runden zu laufen und einfach mit so Rhythmus-Sachen rumzuspielen. So Stride, also einfach mit meiner Kadenz, mit meinen Armen, wie viel ich nach oben bounce, nach vorne und so weiter. Und das hat in 10 Minuten mehr gebracht, als jeder Drill es machen könnte. Und das meine ich halt, dass Coach einfach so künstlerisch ist. Und auch genauso in Early- und Mid-Stage-Reha, wobei ich sagen würde, da ist es halt
Cueing.
Genau, das Cueing ist halt da sehr, sehr spannend. Aber das ist eigentlich das, was Coaching gerade spannend macht.
Das ist diese Art, ne? Also du hast die Science, ich sage, es ist eine Kombi aus der Art und Science. Und Science und Evidence-Based-Zeug und so weiter, das ist immer da, wird immer da sein. Manchmal ein bisschen zu präsent vielleicht. Ist wichtig, ist sehr, sehr wichtig. Aber wir brauchen auch die Kunst von Coaching, von Implementing. Und das fehlt und das verstehen die meisten, glaube ich, nicht, leider.
Die Kunst ist, wie du es umsetzt, wie du es anwendest, wie du es individualisierst, wie du es variierst. Wie du scheiterst.
Vielleicht machst du 4, 5 unterschiedliche Sachen und die kommen gar nicht an. Und dann machst du irgendwelche, weiß nicht, komische Drill und dann landet das auf einmal und denkst, hey, hätte ich niemals gedacht, aber darum geht's. Und dann hast du noch eine Erfahrung gesammelt für das nächste Mal. Und deswegen brauchst du einfach Erfahrungen sammeln. Ich mache das seit 12, 13 Jahren, Andi auch. Das kannst du für nichts traden, weißt du? Und ich glaube, gerade mit dem Mentoring, was wir machen, macht das Ganze viel leichter. Und wir sehen bei den Coaches und Therapeuten, die relativ new in game sind, es gibt einige, die halt richtig, richtig gut sind und richtig, richtig gut werden, aber die brauchen einfach Spielpraxis. Und das kannst du nicht kaufen, das musst du einfach machen. Und gerade mit Online-Coaching und so, die wollen halt alles für nichts. Und die verstehen das nicht. Und ich glaube, das ist halt ein noch so eine Sublücke, noch eine Mini-Lücke innerhalb der Lücke im Markt, wenn man sieht, so, okay, there's nothing better than doing the fucking work und Reps. Und wenn man das macht, dann glaube ich, diejenigen, die das machen, werden einfach mega viel davon profitieren.
Ja, aber auch die das machen und reflektieren, was sie machen. Ne? Du musst halt coachen, erstmal keine Angst haben, Fehler zu machen. Es gibt viele, die einfach natürlich, wir wollen alle keine Fehler machen, aber nur so lernt man. Und wenn man immer safe bleibt und sich nicht mal traut, out of the box zu denken und Fehler zu machen, dann bleibt man halt immer in seiner Box. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man nicht hingeht und denkt, oh, diese Session muss perfekt sein, sondern einfach ausprobiert und guckt, was passiert.
Ja. Yeah.
Ich glaube, das ist ein super wichtiger Faktor. Also, was gibt einem Erfahrung? Erfahrung gibt einem Selbstvertrauen. Und man macht Dinge halt einfach, weil man sie halt schon lange macht und hinterfragt Dinge vielleicht nicht mehr so sehr, traut sich dann auch mehr Fehler zu machen. Weil, weißt du, so, Coaching ist eine Kunst und so weiter, klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das meint ja auch viel, dass du dich traust, explorativ zu coachen.
Ja.
Und da musst du dich trauen. Und trauen tust du dich nicht, wenn du keine Erfahrung hast. Also diese Dinge beeinflussen sich, glaube ich, ultimativ gegenseitig, dass du bereit bist, Fehler zu machen und dass du halt bereit bist, deinen Plan zu ändern. Also das Beispiel, was du geliefert hast, so du machst irgendwelche Drills, es funktioniert nicht. So, dass du halt einfach dich traust, was ganz anderes mit dem Menschen zu machen und dann siehe da, es funktioniert. Also daran ist ja nichts irgendwie Esoterisches oder so. Es ist einfach nur gutes Coaching. Dass man den Mut hat, Dinge auszuprobieren.
Trial and Error bis zum gewissen
Punkt. Ich wusste nicht, ob das besser funktioniert.
Genau.
Ich war so, wenn wir jetzt hier so eine 45 Minuten noch weitermachen, wir kommen hier beide aus dieser Session raus und sind richtig abgefuckt.
Ja. aber manchmal kommt man einfach in einer Session nicht so voran, wie man das so, wie man so denkt oder gedacht hatte. Und das ist auch in Ordnung.
Ja.
Das ist auch noch ein Learning. Ja. Dass es manchmal, dass das ganze Programm bei manchen Leuten, manchen Kunden einfach viel länger braucht und dass das auch in Ordnung ist. Ich glaube, die meisten checken so, wow, Results in 90 days or 30 days und bla bla bla. Du kannst halt zwei Fälle haben, weiß nicht, beide Knieschmerzen oder sagen wir so Quad-Tendinopathie und bei dem einen dauert es 20 Tage, bei dem nächsten dauert es halt 6 Monate und 200 Tage. Und
es dauert so lange, wie es dauert.
Ja, und aber das muss man wirklich verstehen. Also du sagst es so leicht und ich weiß, dass du das auch ernst meinst, aber ohne Scheiß. Ja. Es dauert so lange, wie es dauert und wir dürfen das nicht zwingen.
Ja, ich habe das am eigenen Leib erlebt, so mit meiner Achillessehne. So.
Ja.
Weißt du, da haben wir telefoniert so und dann kurz danach, ja, hat es dann gewirkt. Also,
weil wir telefoniert haben.
Wahrscheinlich, Aura. Ja. Deine Aura durchs Telefon. Aber es war wirklich so, ich habe Sachen gemacht, ich habe die richtigen Sachen gemacht, in Anführungszeichen, also die evidenzbasiert richtigen Sachen und irgendwie wurde es nur so ganz bisschen besser und so weiter und dann war ich frustriert und dann habe ich halt noch ein bisschen weitergemacht und bumm, auf einmal hat es funktioniert. Also gerade bei Sehnen ist es ja manchmal so. Und dann ging es auf einmal wieder. Also ich glaube, bei Sehnen ist es ja auch oft so, ich musste einmal, Jake Tour hat mal so ein Meme gepostet, weißt du, so der Goldgräber, der den ewig langen Tunnel buddelt und der ist so kurz vor der Edelsteinader und dann gibt er auf und geht zurück. So, das ist, glaube ich, oft so, zum Beispiel in der Sehnenreha. Es wird nicht besser, aber bist du so kurz davor, es geschafft zu haben, weil das halt auch so ein Gewebe ist, was halt nochmal ein anderes Timing hat. Als andere, keine Ahnung, Gewebetypen oder Probleme, die man so entwickelt.
Ja, was mir da dazu einfällt, ist bei Sehnen, die werden oft auf einmal richtig schlimm und dann wird es richtig gut. Also ich hatte das schon öfter bei Kunden, die dann komplett Nervenzusammenbruch gefühlt hatten, weil es auf einmal wirklich statt einer 4 von 10 auf einmal wurde es eine 8 von 10 und ich war so nichts anderes gemacht. Ich war so, what the hell is happening here? Und es war dann so 2 Wochen, haben wir in Ruhe gelassen, so ein bisschen gemanagt und dann 4 Monate gar nichts mehr.
Ja.
Was denkst du, woran das liegt?
Multifaktorial.
Where do we start? Es ist komplex, es ist mehrfaktoriell.
It depends. Next question. Nein, fang da an.
Boah, ich glaube, also erstmal, wie in allem im Leben, wenn es irgendein großes Tief gibt, dann wird es danach ein Hoch geben. Also das ist einfach so Law of the Universe, würde ich sagen. Wieso driften wir immer ins Esoterische ab?
Ich sitze hier in der Mitte, ich steuere das Ganze.
Ich glaube nicht, dass es esoterisch ist, ehrlich gesagt. So, ich glaube eben, das ist mehr oder weniger eine Art Naturgesetz. Ich glaube,
du akzeptierst es oder du heulst drüber. Weil es eigentlich Fakt
ist. Ich
weiß
es nicht.
Ja, aber es gibt also metabolische Sachen, einfach so Stress, also geistiger Stress, Nervous System Stress, Load. Also es gibt sau viele Faktoren, die so einen riesen Einfluss drauf haben. Wir haben auch im Auto vorhin genau darüber gesprochen, dass wenn man so einen Loading-Block macht, dass man manchmal so eine fette Deload-Woche braucht.
Ja.
Und dann wird es halt deutlich besser. Es ist trotzdem noch, die sind noch, trotzdem noch 4-5 Wochen so Progressive Overload drin. Manchmal braucht man einfach eine Woche ein bisschen chillen und runterkommen.
Ja,
und
dann, also
und
da, dann, daran musste ich auch denken. Also jetzt so, als ich dich gefragt habe, was denkst du, woran es liegt?
Ja.
Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Also ich kann jetzt nicht sagen, es liegt an den und den Stoffwechselprozessen oder whatever. Aber am Ende ist es ja, wenn ich mir Trainingsprinzipien anschaue, ich meine, du erhöhst die Intensität und das Volumen und ballerst und ballerst und ballerst und am Ende von einem Trainingszyklus tut dir alles weh und du fühlst dich halt wie Arsch. Dann machst du eine Woche Deload und in der Woche drauf machst du halt ein PR in jeder Übung. Also so, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Das ist halt kurz nach der Phase, wo du keinen Bock mehr hast, also wo du auch mental völlig am Ende bist, ausgebrannt bist, du hast keine Lust mehr, diese dumme Kniebeuge zu machen oder whatever. Außerdem tut dir dein Ellenbogen weh und deine Hüfte.
so true.
Ey,
und dann machst du einen Deload oder eine Woche später gehst du ins Gym und beugst das erste Mal, keine Ahnung, 200 Kilo oder so.
Das ist immer der Ellbogen, ne? Es ist immer der Ellbogen. So, wenn du so richtig guckst, ich hatte letzte Woche eine harte Trainingswoche und dann großen Long Run, dann irgendwie geliftet am Montag, dann Dienstag einfach super schnell, gar nicht viel Volumen, aber echt schnell gelaufen. Und schon am Montag beim Upper Body Training auf einmal tut so ganz komisch mein Ellbogen.
Das Canary in the Coal Mine.
Wann war das gestern?
Am Montag, als ich da gebencht habe, aber so ganz, ich habe mich draufgestützt und ich war so, aua.
Immer
und,
da, ne?
Und gestern früh bin ich aufgewacht und ich war so, ich kann nicht mehr. Und habe dann meiner Trainerin geschrieben und die war auch so, ich glaube, du brauchst mal eine Deload-Woche. Und ich war so, ja, ich glaube auch. Also Leute, wenn euer Ellbogen wehtut, ihr braucht eine Deload-Woche.
Ja.
Zum Glück haben wir sowas. So ein eingebautes Frühwarnsystem nennen wir es mal.
Der Ellbogen.
Ja. Bei mir ist es tatsächlich auch so und auch schon immer so gewesen, dass der Ellbogen immer das Erste war, was sich gemeldet hat, wo ich dann.
Auch wenn du nur Unterkörper machst, oder was?
Ja, ist egal, es ist der Ellbogen.
Ich hab noch nie nur Unterkörper trainiert in meinem Leben. Also,
meine Zähne tun weh.
So, es gab Unterkörpertage, aber nie einen Trainingsblock, wo ich nur Unterkörper trainiert habe. So, und also ja, Shoutout Ellenbögen. Ellenbogens. So, danke, dass ihr uns warnt und uns vor uns selber schützt.
War das unser Podcast? was noch?
Also, ihr habt kurz euer Framework skizziert. So, und das ist ja eben, es ist ein sehr grobes Framework erstmal.
Rahmenwerk.
Ja, Rahmenwerk, richtig.
Rehabilitationsrahmenwerk.
Habt ihr die nochmal verschieden aufgebaut für verschiedene Cases? Also, oder ist es eben was, wo ihr gerade dran seid? Weil so mit den Sehnen habt ihr ja gerade gemeint, oder baut ihr jetzt quasi Systeme für verschiedene Probleme, die Leute so mitbringen? Aber ihr arbeitet ja, also die Leute kommen ja mit allen möglichen Sachen zu euch. Also inwieweit unterscheidet ihr da nochmal mit eurem Framework oder innerhalb von dem Framework? Rahmenwerk, sorry.
Please don't say that one more time.
Okay.
ja, also das. Oh mein Gott. Das Framework.
Selber schuld.
Das Framework ist natürlich erstmal grob da, aber die Zeiträume und wie sich die Dinge überlappen, unterscheiden sich. Weil wir arbeiten, es ist nicht so, dass wir am Anfang nur Gelenkswinkel herstellen und nichts anderes machen. Wir gucken natürlich, was die Person machen kann. Kann die Person schon überhaupt springen und laufen? Also vor allem bei so chronischen Tendinopathien, wenn es zum Beispiel Läufer sind oder auch Athleten, die sind immer noch am Trainieren, teilweise in Season. Also ich habe beide meine Athleten sind gerade in Season und competen gerade. Das heißt, da kannst du das Framework so erstmal komplett über Bord werfen, weil sie haben am Sonntag einen Wettkampf.
Mhm.
Das heißt, du guckst aber trotzdem, okay, welche Teile kann ich davon rausnehmen? Und das erste Ziel ist trotzdem immer erstmal irgendwie diese ganzen Gelenkswinkel herzustellen und die Gelenksrange herzustellen und da sich erstmal flüssig durchbewegen zu können. Also wir gucken auch immer, ist eine Bewegung fließend? Also hast du das Gefühl, es float einfach oder ist es eher so stockend, wenn jemand durch...
Und das spürst du halt selber als Coach.
Genau, und damit fangen wir immer an und dann würde ich sagen, die Zeiträume. Also zum Beispiel bei Sehnen, wenn es jetzt nicht super akut ist, kannst du mit dem Loading und auch mit der dynamischen Sache viel schneller und aggressiver reingehen. Ich arbeite viel auch mit Stressfrakturen. Und auch nicht nur Fuß-Schienbein, sondern auch wirklich größere, teilweise in den Wirbeln, im Kreuzbein, im Oberschenkelknochen. Und da musst du natürlich sehr konservativ. Also wenn du denkst, du bist konservativ, geh nochmal 10 Schritte noch konservativer. Weil da musst du wirklich, da machst du wirklich nur Range bewegen, vielleicht ISOs halten. Sobald eine Person da Schmerzen hat, wieder komplett zurück in eine Stufe, weil das ist nicht okay. Wobei bei Sehnenreha, Sehnen tun einfach weh. So, das ist auch okay, wenn du ein bisschen Schmerzen hast, wenn der Schmerz auf einmal auf eine 9 von 10 kommt, dann gehst du vielleicht mal eine Stufe zurück.
Und da passt noch unser Framework dazu, aber es wird viel konservativer.
Also die Phasen ziehen sich also in die Länge oder ja, werden kürzer, genau. So passt
ja, alles wird das viel, dann viel konservativer gemacht, aber unser Framework ist trotzdem noch da und ich würde nicht unbedingt sagen, hey, haben wir Phase 1 abgehakt, haben wir Phase 2 abgehakt, das machen wir halt alles im Unterbewusstsein, das ist für uns, also wir machen das seit Jahren, so für uns ist es, und wir haben das jeweils gemacht und das quasi zusammengebracht, für unser Educational Business, können wir sagen, und um das ein bisschen zu vereinfachen für die Leute. Aber grundsätzlich haben wir beide das gemacht und wir haben auch viel drüber gesprochen, viel ausgetauscht. Und also ja, es ist quasi gleich. Es macht halt Sinn, wie wir das dann progressen und so weiter. Aber wir müssen trotzdem noch schauen, okay, wie passt das, wie passt dieser Kunde und dieser Fall in diesem Kontext? Und Kontext finde ich unfassbar wichtig. Und ich glaube, viele Coaches und Therapeuten verstehen den Kontext nicht so ganz. Also wie das halt in dem Fall so ganz reinpasst. Okay, wie Andi meinte, okay, hast du einen Wettkampf am Wochenende? Was machst du dann? Ich habe eine Kundin, sie macht High-Level High-Rocks-Athlete. Sie ist gerade in Mexiko und hat einen High-Rocks-Wettkampf am Samstag. Hamstring-Tendinopathie. Wir machen einfach the basics. Get through, nächste Woche, nächstes Problem, weißt du? Und wir nutzen unser Framework, aber jetzt pausiere ich halt quasi, wo wir sind. Ich schaue mal, dass wir einfach durchkommen die Woche. Und dann ab nächste Woche ist eine andere Geschichte. Und uns das bedeutet, dass der Kontext einfach eine riesige Rolle spielt. Und dann bei anderen Kunden, zum Beispiel mit Bone Stress Injury oder Stressfrakturen oder Ödem oder sowas.
Da sollte man dann nicht direkt den High Rocks laufen vielleicht.
Machen sie trotzdem noch irgendwie.
100 Stück.
Please don't. Und ja, also unser Framework passt noch dazu, aber wir machen alles viel langsamer. Ich arbeite mit nicht so vielen Stressfrakturen, so, das ist eher so ihr Gebiet und ich lasse das aktuell so sein. Ich habe mit ein paar gearbeitet, aber sie ist halt die Experten, was das angeht. Sollte es wahrscheinlich mehr, also puste schon, aber ich glaube, du kannst halt in deiner Zeit, wenn die Zeit richtig ist, einfach
so. Maßen davon. Ich mag das ganz gerne.
Stressen dich die Stressfaktoren auch ab einem gewissen Punkt so?
Nein, aber ich würde sagen, so konservativ zu sein, geht gegen meine Natur. Und das mache ich nicht gerne, weil ich bin jemand, also ich komme ja auch eigentlich mehr aus dem Sports-Performance-Coaching und bin dadurch in die Reha. Ich loade Leute sehr, sehr gerne. Ich bin auch generell jetzt nicht der geduldigste Mensch, wobei ich mit meinen Kunden sehr viel geduldiger bin als mit mir selber. what was that?
Nein, ich auch.
Aber ich würde sagen, genau, du bist halt bei den Stressfaktoren, weißt du, du musst halt so oft immer, nee, wir müssen noch warten. Und du willst natürlich gerne pushen, aber das Problem ist halt, Knochen halt einfach anders. Und sobald der einmal durch ist, dann kannst du halt echt nichts
mehr machen. Selber auf einer Leine.
Ja.
Aber was zum Beispiel, weiß nicht, chronische Knieschmerzen so angeht, gehen wir ganz anders ran, grundsätzlich. Je nachdem, was die benötigen, wenn ich mit Fußballern arbeite. Und das ist zum Beispiel, das ist, wo Kontext sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wenn die, wenn deren Vertrag in 2 Monaten zu Ende kommt und die wieder am Wochenende auf dem Platz stehen wollen nach 3 Monaten, ist das ganz anders, als wenn die noch 3 Jahre haben auf dem Vertrag und einfach chillen können bis Saisonende und die Reha viel langsamer machen können. Oder wenn die, weiß nicht, woanders hinwollen, in einem anderen Land oder so, dann muss man halt schauen, okay, was brauchst du jetzt als Mensch zuerst? Das ist dein Job. Was braucht dein Körper? Und was ist für dich gerade wichtiger? Und dann müssen wir zusammen einfach eine Entscheidung treffen. Und das bedeutet vielleicht, okay, dann gehen wir viel schneller unser Framework durch. Und ich sage auch nicht, wow, okay, this is my framework, bla bla bla, wir machen das so und so und so.
Check das 1, 2, 3.
Ja, genau, also wir überspringen Phase 3 oder 4, darum geht es gar nicht. Ist einfach da für uns als Referenzpunkt und ich glaube, es hilft viele, die wir halt supporten, so Mentees und so weiter, weil die kommen zu uns mit gar keinem Framework, mit gar keine...
Kein System.
Ich will nicht sagen, keine Ahnung, aber genau, keine Struktur.
Ja.
Struktur ist wahrscheinlich das Wort dafür. Und die haben keine Struktur und wissen nicht, okay, cool, ich habe das Assessment verstanden. Now what? Und dann haben wir so die nächste Phase. Und das ist für sie so ein geiler Referenzpunkt, wo die sagen können, okay, jetzt bin ich ungefähr hier. Was bräuchte ich? End in mind, rückwärts arbeiten, okay, jetzt macht es Sinn. Und wenn wir an einer Hamstring-Tendinopathie arbeiten, okay, wir sind gerade hier, wir müssen unbedingt loaden, sodass die halt einen Halbmarathon in 8 Wochen laufen können, so gut wie schmerzfrei, hoffentlich, oder mindestens ohne Probleme. Wir brauchen Load. Wir haben nur noch 6 oder 7 Wochen vorm Taper. Und dann macht es Sinn, dann weiß man genau, wo man steht, wo das Ende ist, wo die gerade sind und was noch dazwischen ist. Und dafür ist es da. Aber Kontext ist alles. Wie gesagt, wenn du mit einem Fußballer arbeitest, der einfach Vertragsverlängerung braucht, dann ist es eine andere Geschichte. Oder wenn man mit einem Sprinter arbeitet, der in 2 Tagen Wettkampf hat,
ja,
gotta do something different. Und, ja, und genau darum geht's. Und deswegen haben wir das und ja, spielen einfach damit rum.
Ja, und es unterscheidet sich auch in den Sessions oder wie wir das Programming überhaupt gestalten. Also mit einer Person, die jetzt irgendwie zum Beispiel einen Marathon laufen möchte oder einem Läufer, der aber jetzt gerade irgendwie in Prep ist, seine Kraftsessions hat, seine Läufer hat, vielleicht noch so Home-Reha-Mobility-Sachen hat, das ist eine Sache. Aber dann, wenn du dann die Athleten hast, die dann Wettkämpfe machen und du weißt, okay, nach dem Wettkampf wird die Sehne komplett wehtun oder nicht gut sein, hier ist eine Session, die machst du direkt am Wettkampftag abends, das machst du am nächsten Tag, das machst du am zweiten Tag nach dem Wettkampf. Zum Beispiel auch mit der BJJ-Athletin, mit der ich arbeite, die hat jetzt bei der Europameisterschaft gekämpft und leider hat genau das Training oder das Sparring ihren Rücken und ihre Hüfte geflärt, immer. Also wir haben dann, sie hat am Anfang, konnte sie keine Regeln da feststellen, was es schlimmer macht, was es besser macht, aber recht schnell haben wir rausgefunden, okay, das ist wirklich das Sparring. Was halt aber doof ist, weil wenn du in Competition Prep bist, dann musst du halt hart sparen, damit du da irgendwie halt wirklich Gains machst. Und das heißt, was wir dann gemacht haben, ist, dass sie wirklich eine Session hatte mit den Übungen, die ihr da helfen, dass der Rücken und die Hüfte sich wieder entspannt und dass da einfach ein bisschen Raum reinkommt, die sie jedes Mal nach dem BJJ-Training gemacht hat. Und das ist halt einfach das, was Johnny gerade meinte, dass du den Kontext siehst. So, ja, sie muss auch stark werden und ich habe ihr auch ein Gym-Programm geschrieben, aber das war absolut gerade nicht der Fokus, sondern wir hatten einen ganz anderen Fokus, dass sie da überhaupt hin kann. Ja. Und das Gefühl hat, sie kann sich bewegen, weil sie lag auf dem Boden und hatte das Gefühl, wenn ich mich jetzt bewege, dann zeigt es komplett in den Rücken rein, was sie halt, das halt nicht gut ist, wenn du gerade am Kämpfen bist.
Und sie weiß auch, wenn sie Schmerzen hätte, weiß sie, okay, ich habe Andi mit in meinem
das
Corner.
Das ist ein großer Teil.
Ich habe Klarheit. Ja. Ich weiß, dass wenn es schlechter wird, wegen dem Sparring, dass ich die 3, 4 Übungen oder diese Runde danach machen kann. Das alleine macht einen fetten Unterschied. Ja. Und in ihrem Fall schätze ich mal, dass es also sie ist deutlich besser geworden, das weiß ich, aber es geht auch um Management.
Ja,
es muss nicht
schmerzfrei
sein, um zu competen. Das ist High Performance, also es ist nicht unbedingt gesund und höchst nachhaltig, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass man einfach so gut wie möglich performt halt. Ich wollte auch eine Sache zu dem Framework sagen, was ich eigentlich voll geil finde für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es auch geil zu sehen, okay, wie schnell können wir eigentlich dieses Framework durchgehen? Also wir beide haben Bock, unsere Kunden zu loaden. Und so, wie schnell können wir das in eine gesunde und nachhaltige Art und Weise machen? So, wie schnell kommen wir auf, weiß nicht, Phase 3, wo wir sagen können, hey, let's load it up über die nächsten 4 Wochen. Ja. Das ist für mich wichtig. Wie schnell kommen wir auf diese frühe Phase raus, um unsere Athleten zu loaden? Weil es für sie auch wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, boah, ich roll nicht rum, nur auf dem Boden, sondern ich mache vernünftiges Krafttraining und ich spüre die Belastung und es fühlt sich geil an. Ich habe am nächsten Tag ein bisschen Muskelkater. Nicht, dass wir uns das unbedingt aussuchen per se, aber es ist trotzdem noch ein geiles Gefühl. Also du kennst das selber als Athlet. Es fühlt sich einfach gut an, wenn man vernünftiges Training macht. Und wir wissen, dass es einfach hilft, wenn man mobiler wird, wenn man also stärker wird, dynamischer wird, mehr Flow und Rhythmus hat und wenn man halt einen nachhaltigen Ansatz hat und einen Plan hat, eine Struktur hat, was für sie dann einfach passend ist. Und ich finde das persönlich, also das ist für mich wahrscheinlich am meisten im Kopf,
zu sagen, hey, wie schnell kommst du da durch?
Also ihr wollt alle Leute so schnell wie möglich loaden, aber das ist halt sehr kontextabhängig und individuell.
Du musst halt die Verletzung respektieren. Ich habe gerade einen, der hatte 2 OPs im Abstand von 8 Monaten. Der war 10 Monate quasi auf dem Sofa. Der wurde an seiner Kniescheibe operiert. Die erste OP ist gefailed, dann irgendwann 2. OP. Der hat nichts gemacht und wir haben im Dezember angefangen. Und ich würde sagen, erst so Anfang April hat so angefangen, dass er sich besser gefühlt hat, überhaupt. Und weißt du, so, ich hätte auch nicht gedacht, dass es 4,5 Monate dauert, bis er überhaupt ein Single-Leg-Wall-Sit noch nicht mal bei 90 Grad, aber irgendwo da in die Richtung machen kann. Aber es dauert einfach so lange, wie es dauert. Und bei ihm dauert es einfach länger. Aber was Johnny gerade meinte, wir versuchen natürlich so präzise wie möglich zu arbeiten, aber dann Leute so viel wie möglich zu loaden. Was aber wichtig ist in diesem Framework, ist, dass du nicht nur vorwärts gehst, du kannst vorwärts und rückwärts gehen. Und manchmal, was manchmal passiert, wenn du quasi am Anfang alles restored hast, dann fängst du an zu loaden. Du musst trotzdem noch ein Auge drauf haben, sind die Positionen immer noch so genau, wie sie am Anfang waren. Mhm. Weil natürlich, wir sind nicht mit unseren Athleten jeden Tag. Das heißt, die müssen auch selber arbeiten. Manche arbeiten mehr, manche arbeiten weniger. Manche Positionen werden vielleicht nicht mehr so gut eingenommen. Und das heißt, es kann sein, dass man dann wieder kurz zurück in Phase 1 springt, was aber nicht bedeutet, dass der ganze Plan jetzt wieder gedeloadet wird. Aber dass du vielleicht einfach an ein paar Skills, die eigentlich, an denen du gearbeitet hast, dass du die wieder reinnimmst, weil irgendeine Position oder irgendeine Bewegung wieder schlechter geworden ist.
Ja. So ein bisschen so der Spruch, know the rules and then break them. So. Ja. Weißt du, ist für uns da als Referenzpunkt, mehr nicht.
Ja.
Und dann, wenn wir was anderes machen müssen oder wollen oder das Gefühl haben, wie gesagt, wie am Anfang gesagt, intuitiv, wenn wir das Gefühl haben, dass wir anders rangehen wollen oder sollten oder müssen, machen wir das. Also es geht, wir müssen trotzdem noch schauen, dass wir, also am Ende des Tages haben wir einen Mensch vor uns, der uns zahlt, um Hilfe zu bekommen, um besser zu werden. Schmerzfrei, also schmerzfrei will ich nicht sagen, aber schmerzfrei oder von Pain to Perform zu gehen. Das ist unser Job am Ende des Tages. Wie wir das machen, ist irgendwie zum größten Teil Latte, solange es nachhaltig und ethisch gemacht wird. Ne? Das Framework ist für uns nur da, um das einfacher zu machen, sodass wir ein bisschen strukturierter, also eher so im Unterbewusstsein, strukturierter rangehen können mit allen Kunden, sodass wir ihnen besser helfen können. Darum geht's. Aber es ist auch wichtig, dass wenn man, ich glaube, viele irgendwie, ich weiß nicht, ob es, weil viele Coaches und Physios sehr analytisch sind oder analytischer getrieben sind als Menschen, deswegen sind die Coaches und Physios, aber ich glaube, man nimmt so einen Ansatz oder Methode und dann verliert man sich komplett in diese Methode oder Ansatz. Darum geht's gar nicht. Eigentlich das Gegenteil. Es ist einfach da, um zu kaputt zu machen. Und am Ende des Tages haben wir einen Mensch vor uns und wir wollen dem Mensch einfach helfen. Wie wir das machen, we will see. Und es ist da als Referenzpunkt.
Das merkt man ja, wenn man euch zuhört. Also ja, Framework, bla bla bla. Aber am Ende ist es halt einfach so unfassbar individuell und er weicht so viel davon ab. Und ich finde es auch wichtig, was du gerade gesagt hast, Andi. So dieses am Anfang bewegen, also wir sagen dazu Bewegungsoptionen wiederherstellen, so Gelenkwinkel wiederherstellen, mit motorischer Kontrolle irgendwie in Positionen rein und wieder rauskommen und so weiter. Weil es ist eben nicht so, oder vielleicht ist es auch manchmal so, aber manchmal halt auch nicht, dass man Leuten Bewegungsoptionen wiederherstellt und dann hat man das abgeschlossen und dann geht man ins Loading. So, da wollte ich auch nochmal nachfragen, aber du hast es eigentlich schon gesagt, dass man halt auch immer mal wieder zurückgehen muss, weil nur weil jemand jetzt Hüftstreckung mit einem Bodyweight-Drill gut hinbekommen hat am Ende dieser Phase, heißt es nicht, dass er das dann auch gut hinbekommt, wenn er Gewicht bewegt oder sich schnell bewegt und so, weil sich der Kontext halt wieder ändert und dann muss man vielleicht wieder hinten ansetzen. Und ich meine, da ist dann, weißt du, ich könnte mich jetzt hinsetzen und eine Frage stellen, so hey, wie lange dauert das in eurer Erfahrung, irgendwie die nötigen Bewegungsoptionen wiederherzustellen bei Menschen? Aber auf die Frage habt ihr mit Sicherheit keine konkrete Antwort, aber vielleicht habt ihr trotzdem ein paar Gedanken dazu, wie ihr diesen Prozess quasi einbaut in den gesamten Reha-Prozess und vielleicht auch ein paar Erfahrungswerte von bis, also wie viel Zeit muss man da reinstecken? Einfach nur in diese erste Phase, Bewegungsoptionen wiederherstellen, so jemanden bereit machen fürs Loading, weil ich glaube, dass es eine sehr wichtige Phase ist, die nicht gesehen wird, weil jetzt so aktive Physiotherapie und wir loaden alle Leute und so weiter, gute Entwicklung, aber auf einmal wird vernachlässigt, wie sich Menschen bewegen und das ist natürlich auch irgendwie eine schwierige Entwicklung, wie ich finde.
Also ich würde sagen, dass wie sich Menschen bewegen, das ist nie abgeschlossen. Du guckst immer, wie sich die Person bewegt, in welcher Bewegung auch immer, das guckst du immer. Es ist nicht so, dass wir am Anfang erstmal anfangen und nur Bewegungsoptionen herstellen. Das ist vielleicht die erste Hälfte von der Session oder ein Warm-up-Teil von der Session und danach gehen die schon ins Loading, wenn sie es können. Oder sie loaden irgendwas.
Irgendwas anderes halt.
Irgendwas wird geloadet. Also ich habe manchmal in der ersten Woche, wenn ich mit Leuten anfange und wir kümmern uns erstmal um Bewegungsoptionen, ich gebe denen dann nur die Session, weil das sind wahrscheinlich schon 6 neue Übungen, die sie noch nie in ihrem Leben gemacht haben. Und wenn ich ihnen dann noch 2 Gym-Sessions dazu gebe mit nochmal 9 Übungen, dann sind die wahrscheinlich komplett überfordert.
Komplett überfordert.
Deswegen gebe ich in der ersten Woche wirklich gerne nur eine Reha-Session, weil damit wir erstmal reinkommen und so weiter.
Also ein Trainingstag.
Ein Trainingstag, den machen sie jeden Tag.
Ja, also Daily Mobility. Ja. Mach das als Circuit oder die beiden, also zwei Mini-Supersets.
Ja. Also so die Rate Limiter identifizieren und sagen, genau an diesen Basics arbeitest
Beispiel,
du jetzt jeden Tag.
Genau, ich habe zum Beispiel angefangen mit einem Kunden mit einer Stressfraktur am Sacrum, also am Kreuzbein. Und der hatte schon, die Stressfraktur ist schon längst verheilt, der hat jetzt aber eine proximale Hamstring-Tendinopathie dazu, fühlt sich immer noch nicht so sicher, will aber Marathon unter 2,40, 2,30 laufen. Und ich habe mit ihm, ehrlich gesagt, als ich mit ihm angefangen habe, der hat schon das erzählt, der war bei der Physio und eigentlich kann er auch laufen, aber irgendwas ist immer noch komisch. Und ich dachte kurz so, vielleicht bist du eigentlich gar kein Reha-Kandidat, vielleicht musst du dich einfach nur beladen und gut ist. Und dann habe ich gesehen, wie er sich bewegt und dann war ich so, you're actually Reha-Kandidat. Ja. Und seine erste Session war quasi Seated Pelvic Tilts im Superset mit Lying Pelvic Tilts, zwei Runden davon und dann einmal Scissor Slides und das letzte habe ich vergessen. Oder das waren nur die Scissor Slides. Also wirklich nur das. Und ich meinte, mach das jeden Tag. Das sind drei Übungen und du sollst dich jeden Tag einfach nur auf diese drei Übungen konzentrieren, weil ich erwarte von dir, wenn wir uns das nächste Mal sehen nach 7 Tagen, dass diese Sachen sitzen. Und dann konnte ich das progressen. Dann haben wir noch so Knee-Slides gemacht aus den Scissor-Slides. Und dann habe ich angefangen jetzt mit Hamstring-Isos und so weiter. Und jetzt hat er mittlerweile schon eine Kraft-Session mit allem da drin. Aber ich würde sagen, dieses Movement-Options herstellen, das kann dauern zwischen 2 Wochen, 1 Monat, 4 Monate, je nachdem, mit wem du arbeitest.
Ja, und nochmal in welchem Kontext. Ich würde sagen, in den meisten Fällen erwarten wir, also wir verlangen auch viel von, also ich kann für mich mindestens sprechen, ich weiß, dass das bei Andi genauso ist, aber ich rede aus meiner Erfahrung und meiner Perspektive. Ich verlange halt sehr viel von meinen Kunden und von mir selbst. So ich sage, hey, ich erwarte, dass wir in 2 Wochen bei der nächsten Session und nächsten Call ordentliche Fortschritte gemacht haben. Wir können es nicht garantieren. Es ist kein Fail, wenn wir das nicht geschafft haben. Aber schau mal, dass du dein Zeug machst. Und ich schau mal, dass ich dir so gut wie möglich helfen kann dazwischen. Das ist eine Sache, was ganz wichtig ist zu besprechen, glaube ich. Und nochmal zu sagen. Die zweite Sache ist, wir fangen an und es geht um Restoration oder Movement Options zu verbessern. Und dann wollen wir die Positionen, also die Mobilized Position, sagen wir so, beladen. Und das ist halt der nächste Schritt, weil wenn wir die Option haben, warum nicht unter Last? Und das kann ab der zweiten Session, grundsätzlich sehen wir unsere Kunden eine Woche nach der ersten Session und dann versuchen wir schon, wenn es möglich ist, also wenn die ordentliche Fortschritte gemacht haben, dann wollen wir in den Loading da reingehen, in den tieferen Positionen. Aber wenn man so eine Achillessehnen Tendinopathie hat direkt an der Hacke, muss man halt schauen, dass man nicht übertreibt, damit man keinen Knees over Toes Split Squats macht, dann. Aber
loaden kann man die trotzdem halt erstmal in einem anderen Winkel.
Neutraler, mit mehr Neutralität im Dorsiflexion, aber darum geht's, genau. Also wir versuchen so schnell wie möglich die Range of Motion zu verbessern. Und dann, sobald wir das gemacht haben oder zum großen Teil, 50, 60, 70, 80%, loaden wir die in die Position. Ja. Why not?
Ich glaube, das ist auch ein super wichtiges Prinzip, dass so diese Phasen, die ihr beschreibt, dass die sich halt immer überlappen. Immer. Und teilweise vielleicht auch die Phase 1, also Bewegungsoptionen wiederherstellen, halt gar nicht aufhört, sondern die dauert quasi an und on top kommt die erste Loading-Phase, die zweite Loading. Also wenn so ein Framework, wenn so ein System nicht so variabel ist und man zu sehr in der Checkliste denkt, und ich glaube, das ist ja oft Standard, also es gibt Leitlinien und man will, wenn A, dann B. So, erst mache ich das, dann mache ich das. Und man zieht harte Grenzen zwischen diesen einzelnen Blöcken, dann kann das halt ein sehr, sehr großes Problem sein, weil einem die Variabilität fehlt.
Kontext,
Logik, man kann nicht mehr reagieren. Unlogisch ist es auch, wenn man sich die menschliche Physiologie anschaut und wie wir uns anpassen und wie das alles funktioniert, so, dann müsste eigentlich schon klar sein, dass man keine harten Grenzen ziehen sollte. Aber ich glaube trotzdem, dass es relativ häufig passiert. Also auch so, wenn man mehr beeinflusst ist von Training, weißt du, da arbeitet man ja so. Es gibt den Trainingsblock, der ist dann vorbei. Dann gibt es den nächsten Trainingsblock. Mhm. Und ich glaube, das nimmt man vielleicht, gerade wenn man mehr aus dem Training kommt, so ein bisschen mit dann in so einen Reha-Prozess.
Vor allem Krafttraining, weil Laufen, Sprinten ist anders.
Ja, ich rede von Krafttraining, ja. Genau, also da, wo ich herkomme, das muss man über Bord schmeißen. Ja. So dieses, der Block geht von hier bis hier und dann startet der neue Block.
Sondern
es sind halt mehrere Blöcke, die parallel ablaufen und unterschiedlich, auf einem unterschiedlichen Zeitstrahl existieren und so weiter.
Wir haben ein Bild, was Andi schön zusammengebastelt hat.
Graphic Design
ist mein Fach. Ja, ein Slide. Habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Ich wüsste nicht, wo man überhaupt damit startet. Wo die von dem Framework, wo alle Phasen, alle Blöcke so übereinander schneiden. Schwer zu beschreiben. Aber
ich kann es mir vorstellen, ich sehe es.
Ja, und es ist ein bisschen so.
Und wir können es auch einblenden.
Wir können es auf YouTube.
Okay, ja, cool.
Eine tolle Grafik.
ja, und das zeigt halt, ja. wie es im Eigentlichen ist, ja. Wirklich. Und das bedeutet, dass bei manchen, dass wir mit, weiß nicht, Trapper, Deadlifts und so weiter in der ersten Session schon starten.
Ja.
Und bei anderen machen wir irgendwelche Atemübungen und rollen ein bisschen rum, weil die das unbedingt brauchen. Oder wenn die erstmal runterkommen müssen, und ich schätze mal mit so BJJ-Athleten, ja. Die halt wirklich aus der Sache kurz rauskommen, weil die einfach so hochgefahren sind, also ständig,
ja.
Und kommen aus der Sache gar nicht raus.
Ich bin mit ihr in Session 6 oder so und wir machen immer noch Atmung. Jedes Mal.
Ja, sie braucht es wahrscheinlich immer.
Mit wie viel ungefähr, also so Prozent, mit wie viel von euren Reha-Kunden benutzt ihr tatsächlich Atemübungen?
90.
Echt?
Ja.
Johnny mit weniger anscheinend. Was sagst du für dich?
Wenn du mich vor 2-3 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt so 90. Gerade jetzt, irgendwann mal?
Ballpark.
40, 30, 40.
Okay. Interessant.
Ich finde es unfassbar hilfreich in dem richtigen Kontext. Mhm. Man braucht unbedingt wissen, wofür das wirklich ist. Ja.
Für was ist es denn wirklich, Johnny? Jetzt verrat's uns doch endlich mal.
Fuck. Es kommt drauf an, aber man braucht das, also für mich in erster Linie, dass das Nervensystem erstmal runterkommt, ein bisschen parasympathetischer wird, dass das Zwerchfell ein bisschen besser in Bewegung kommt, ein bisschen runder, also die ganze Bewegung einfach macht überhaupt. Dass man beim Einatmen wirklich lernt, wie man einatmet und nicht so einfach so reinsackt, dass man beim Ausatmen vernünftig ausatmen kann, mindestens mehr als 2 Sekunden. Reden eher über so 10 bis 15 Sekunden. Und dass man den Wechsel von dem vom Ausatmen aufs Einatmen dann steuern kann und Kontrolle hat. Also es kommt darauf an, bei manchen Leuten geht es darum, dass es wirklich sehr nervensystemgetrieben ist, dass das die einzige oder höchste Prio ist, dann dass der Rest einfach weniger wichtig ist. Bei anderen Kunden ist es wichtig, dass wir das erstmal abhaken, dass die das unter Kontrolle bekommen. Und beim Einatmen und Ausatmen, dass die so einen Zugang zu den Chormuskeln, unteren Chormuskeln, ja. Tieferen Chormuskeln finden und das dann so üben. Wichtig ist aber, dass, und das war wahrscheinlich ein Problem für mich in der Vergangenheit, dass ich nicht so ganz wusste, wie ich dann weitermache. Wenn ich mal betrachte,
wie du die Verbindung zwischen einem Atemdrill und Loading herstellst.
Für mich, wenn wir über Atemübungen reden, ist es so, okay, es hat einen Zweck hier. Am Anfang zum Beispiel oder als Recovery-Session, perfekt, habe ich mit der Hyrox-Athletin heute Morgen im Auto verschrieben, nach dem Event am Samstag hat sie am Sonntag eine Atemübung, perfekt. Restoration, geil, runterfahren, geil, alles. Aber es ist wichtig, dass man weiß, okay, was kommt danach? Was wär die nächste Phase? Also wir haben das Nervensystem deutlich mehr im Griff, Atem unter Kontrolle, ein bisschen mehr so ein Zugang zu den Chormuskeln, viel besser. Okay, wie machen wir jetzt weiter und wie bauen wir das in deren Kontext dann ein? Die sind, weiß nicht, Fußballer oder Sprinter. Okay, was hat das für, wie ist das wichtig, wie passt das rein? Okay, die sind ein Marathonläufer, nicht so ambitioniert. Warum ist das trotzdem noch wichtig und was sind die weiteren Phasen, um das zu überbrücken bis zum Endziel? Und das fand ich in der Vergangenheit schwierig, das wo so die PRI-Leute, glaube ich, keine Ahnung von haben, persönlich, dass die einfach immer am Rumliegen sind. Ich glaube, das ist so, so wichtig für mich. So die Frage ist für mich, okay, wir machen das, wie schnell können wir aus der Sache raus, ohne dass wir uns beeilen müssen? Wie siehst du das?
Was du gerade meintest, die zwei Komponenten. Einmal Nervensystem, also generell Atemmechanik, das ist eine Sache. Das mache ich gar nicht mit jedem. Atemmechanik würde ich sagen 40, 50, je nach Cases, ne? Alle Cases, die Hüfte oder hier rum sind, untere Rücken, da machst du das automatisch. Aber ich nehme die Atmung viel eher für Core-Arbeit. Also die Atemübungen werden eigentlich zu Core-Arbeit und Kontrolle und werden dann geprogressed zu einfach härterem Core-Training. Und deswegen mache ich die, wenn man alles zusammennimmt, mit fast jeder Person. Also ich habe kaum eine Person, mit der ich keine Atemübungen mache.
Ist schon abgefahren, wie variabel Atemdrills eben sein können, weil also man kann sie relativ unspezifisch machen, um das Nervensystem von den Menschen zu beruhigen. Man kann sie sehr spezifisch machen, um gewisse Bewegungsoptionen wiederherzustellen. Man kann sie als Einstieg, wie du gerade gesagt hast, ins Core-Training machen und von da aus quasi progressieren. Also die können schon echt viel, so wenn man es mal verstanden hat.
Kontext, baby.
Genau, man muss verstehen, wie man das Ganze weiterführt. Und das hat bei mir auch ganz schön lange gedauert. Also als ich mich damit eingangs irgendwie beschäftigt habe mit Atemdrills und so weiter, dann dachte ich halt so, okay, jeder muss einen 90-90 Hiplift machen, weil niemand ist neutral und
aber
alle müssen neutral sein.
Aber diese Phase ist auch
sein
wichtig. So. Klar ist sie wichtig. Und so, oh fuck, back where we started, eine Woche später. Aber genau zu dem Punkt, was so Core-Training so angeht, wir nutzen das ganz viel mittlerweile und wir haben, würde ich sagen, zusammen quasi, also wir haben das jeweils so ausprobiert mit unseren eigenen Kunden und so weiter und dann bringen wir mittlerweile quasi alles zusammen. Also
jeder hat halt so ein Ende gehabt und an einem Ende gearbeitet und dann haben wir es zusammengebracht. Also ich hab viel mit Atemdrills quasi auf dem Boden und dann vor allem das Loading der unteren Core-Muskeln gearbeitet, weil die meisten Menschen, die nicht mehr loaden können, also bei den meisten Menschen, wenn sie einmal kraftvoll ausatmen würden, dann kamen die diesen Bulge vorne, weil sie den Druck einfach reinschieben, weil die unteren Core-Muskeln den Druck gar nicht standhalten können. Und da habe ich quasi auf dem Boden liegend viel mit Atemarbeit gearbeitet, mit ganz vielen Hebeln, mit Levers. Es wird auch richtig anstrengend. Also du hast dann Profisportler, die dabei auf dem Boden zittern, weil es so anstrengend ist.
Johnny, leg mal auf den Rücken, nimm die Arme über Kopf und versuch dann irgendwie gescheit auszuatmen.
Nicht nur, also gehe eher mit so Beinlever und es geht dann auch vor allem die Verbindung zwischen den unteren Core-Muskeln und zum Beispiel auch dem Hüftbeuger. Und generell dieser gesamten Hüftmuskulatur hier. Und das hat Johnny, an sich haben wir beide am selben gearbeitet, aber einfach mit anderen Methoden. Er hat es mehr in der Dynamik gemacht, an der GHD und mehr. Und teilweise auch, das stimmt, du hattest auch
ich hatte so zwei oder drei interessante Fälle. und dadurch musste ich viel Recherche machen. Ich bin so ein bisschen so ein Rabbit Hole da reingefallen, Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres sogar. Und tatsächlich mit zwei Profi-Fußballer sehr interessante Fälle. Ein war sehr komplex, ich habe nur eine Session mit ihm gemacht. Und der hatte Probleme mit dem Adduktorenansatz direkt am Becken und dann dachte ich mir so, okay, irgendwas stimmt nicht hier mit dem ganzen Core-Training, weil die meisten Menschen machen Core-Training viel zu schnell und viel zu progressiv, ohne dass die checken, wie gut man das unter Kontrolle hat. Und ich habe für mich persönlich im Kopf, ich sage nicht, dass es anatomisch so ist, ich habe unser Core quasi in zwei Teile geschnitten, die obere Hälfte und untere Hälfte. Und dann habe ich die letzten, würde ich sagen, 6 bis 8 Monate viel an dem unteren Core gearbeitet, aus Spaß, also um natürlich um Kunden zu helfen, aber für mich auch selber. Viele, weiß nicht, 15 oder 20 verschiedene Übungen da ausprobiert, unterschiedlichen Hebeln, isometrisch, ein bisschen aktiver, dann deutlich mehr in der Dynamik. Und ich habe das, haben wir das aufgeschrieben dann beim Offside doch am Ende? Ein bisschen, glaube ich. Und das ist noch eine Sache, was wir eigentlich machen wollen, ist so ein Core Progressions, so ein Framework oder Referenzpunkt für uns dann noch ausbauen, weil wir beide sehen, wie verdammt wichtig es ist, dass man, ich glaube, viele reden über den Core, aber die ziehen viel aus den oberen Abs und aus dem Nacken, aus den anterioren Nackenmuskulatur. Und wenn wir die beiden Stellen da rausnehmen und entspannen lassen, dann muss man wirklich mit dem unteren Core-Teil arbeiten. Also sprich die Ansätze von Internal Obliques, External Obliques, Transverse Abdominis und Rectus auch. Und das ist verdammt schwierig. zu machen, zu kontrollieren. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll und man braucht halt nicht viel machen, um wirklich, wirklich ermüdet zu werden an den Ansätzen. Und wir beide haben erkannt, was das für eine Riesenrolle spielen kann mit unseren Kunden, mit unseren Athleten, die zum Beispiel
um die Hüfte
so
rum, alles vorne.
Ja, ich meine, ihr habt gerade von Adduktorenproblemen gesprochen. Du hast gerade vorhin gesagt, zu Hüftbeuger.
Pinchy-Hüfte, aber auch Sciatica, Bandscheiben, also alles, ne? Ich meine, auch hier wieder die Kurve, weißt du, früher hieß es so, ja, hast du Rückenschmerzen, musst du Core-Training machen. Und dann war so, nee, das ist viel zu simpel.
A.k.a. deine Bauchmuskeln trainieren, a.k.a. deinen Rektus, so ungefähr.
Genau, und dann waren alle
das ist genau das Problem.
Genau, und dann waren alle so, nee, das ist viel zu simpel, du hast Rückenschmerzen, das liegt an der Hüftinnenrotation. Und ja, alles ist irgendwie wahr, aber wir kommen jetzt gerade irgendwie so ein bisschen wieder zurück, so, arbeite an deiner Core, an deinem Core, aber halt nicht nur die oberen, sondern
ja,
an
dem System, also eben, genau. Core, was ist Core? So Hüftbeuger, gerade Iliopsoas ist halt so der einzige Muskel, der unsere Wirbelsäule mit unserem Oberschenkel direkt verbindet und so. Vielleicht lohnt es sich, da hinzuschauen, wenn es in der Gegend irgendwo ein Problem gibt, so ist ja irgendwie auch klar, hat eine Verbindung im Zwerchfell, hat eine direkte Verbindung zur Atmung und so. Also diese ganzen Dinge, wenn man sich einfach nur mal die Anatomie anschaut, sind halt miteinander verbunden. Das ist halt ein komplexes System und man muss halt öfter ein komplexes System auch wie eins behandeln, bewegen und trainieren und nicht alles immer aufsplitten auf einzelne Muskeln und so. Das
sehe das ein bisschen wie ein Lenker und wenn man schaut, wie es in der Dynamik funktioniert beim Laufen, beim Sprinten, bei so einem Richtungswechsel, arbeiten die Obliques zum Beispiel relativ isometrisch, um das Becken zu stabilisieren. Und wenn man zum Beispiel aus dem Rücken oder von den Hüftbeugen einfach mega viel Zug hat oder mega viel Spannung und keinen Ausgleich hat, dann kann es dazu führen, dass man irgendwo isolierter an der Stelle überbelasteter wird. Ich sage gar nicht, dass es ein Problem ist, kann dazu führen, dass es zu Problemen wird. Und dann in dem Fall haben viele Leute, ich glaube, wir alle, ich glaube, es ist noch so ein offener Punkt auf jeden Fall. Ich sage nicht, dass ich alles fix habe, gar nicht. Ich habe einfach die letzten Monate wirklich erkannt, wie wichtig dieses Zusammenspiel ist von den zwischen den posterior und anterior Muskeln und wie die halt so zusammen rappen. Und die schräge Muskulatur, also die Fasern sind schräg, kein Wunder. Aber die kommen über der Seite herum und die Obliques setzen hier so an quasi. Oder kommen, also die beenden quasi auf der Rückseite tatsächlich. So, man muss ja auch schauen, wie das Ganze funktioniert und was das für eine Rolle überhaupt spielt in der Dynamik. Darum geht's. Und ich finde, I don't know, es macht einfach mega Bock für mich, dieses Core-Zeug gerade. Also ich keine Ahnung, was ich mache, aber es hilft mir persönlich halt. Wie hast du das eigentlich gefunden? Hast du auch deutlich mehr gemacht in letzter Zeit mit diesem?
Wie habe ich das gefunden? Ich habe, gute Frage. Ich glaube, als ich damals bei David war in Irland, hat er mir ein paar Shoutout David Gray. Hat er mir ein paar Sachen gezeigt und ich habe sie aber, das war vor 3 Jahren jetzt, glaube ich, oder irgendwie.
Sorry.
Mehr, glaube ich. Weiß ich nicht. Anyway, ich habe damals die Sachen nur in Teilen verstanden. Ich habe da viele Sachen, das war auch einfach viel Overload. Aber ich habe vor allem die Core-Sachen nur in so Teilen verstanden. Und dann hatte ich im letzten Jahr, so vor einem Jahr oder so, hat es angefangen, dass ich halt einige Athleten hatte mit so einer Pinchy-Hüfte vorne, auch Adduktor, so auch so Groin-Pain, der so ein bisschen unspezifischer war und wo ich mich halt mehr und mehr damit befasst habe und wo ich dann angefangen habe, die Sachen zu verstehen, die Sachen selber ausprobiert. Ich habe selber auch immer so ein Ding mit meinem unteren Rücken. Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen meine Schwachstelle. Wenn was wehtut, dann das oder meine Schienbeine. Und mich dann irgendwie damit einfach mehr und mehr selber beschäftigt, dann verstanden, okay, das hilft voll gut. Bei meinen Clients auf einmal nur eine Core, ich habe eine Stunde lang eine Core-Session mit denen gemacht und auf einmal diese letzten 15%, die gefehlt haben, die waren auf einmal voll. Und dann war ich so, okay, vielleicht hat das irgendwie so ein bisschen mehr Input. Und das Letzte, wo ich so einen krassen Aha-Moment hatte, ich muss leider Dinge immer in meinem eigenen Körper lernen, um sie wirklich zu lernen. Ich habe mit meinem Freund und noch seiner Schwester, wir haben trainiert und wir haben so Bergsprints gemacht, die eigentlich gerade gar nicht in meinem Trainingsplan sind. Das war so am Wochenende so random, was machen wir? Ich hatte keinen Bock, alleine laufen zu gehen und die wollten nicht mit mir laufen gehen. Deswegen war das so ein bisschen das, was wir zusammen machen können. Anyway, habe ich dann wirklich Bergantritte mit schon hoher Intensität gemacht, weil ich die letzten Wochen, ich habe viel Krafttraining gemacht, bin ziemlich stark geworden, ich habe aber das nie so wirklich schnell bewegt. Und ich habe mir dann dermaßen die Hüftbeuger dabei zerfetzt. Ich habe gar nicht viel gemacht, aber schon abends, ich wollte mir die Socken anziehen und es ging gar nicht klar. Und dann so 3-4 Tage waren meine Hüftbeuger richtig dicht und ich hatte dann 2 Wochen danach Rückenschmerzen. Und es war richtig komisch, als ob irgendwas an meinem Rücken so ziehen würde die ganze Zeit. Mhm. Und dann war ich so, okay, das ist interessant.
Aber war es eigentlich so wahrscheinlich?
Es war so, ja, safe. Die waren, ach, das war schlimm. Ich war, ja. nicht nachmachen. Das war
ja, aber ich glaube, wenn man sich die Ansätze anschaut, ja, von den Muskeln, von den Core-Muskeln, wie die dann auf dem Becken vorne ansetzen, ist es wirklich interessant. Und die Phasenlinien und Richtungen, ist da merkt man Stück für Stück, was die für Rollen, ja, halt spielen. Und ich glaube, das ist für mich halt sehr, sehr wichtig, dass man, ich finde es einfach geil zu sehen, okay, wie sieht alles eigentlich anatomisch aus?
Weil wenn man sollte sich das man Ganze sich auch regelmäßig, ja, mal angucken, wie das alles unter der Haube aussieht.
Ohne Scheiß, das macht so einen riesen Unterschied. Und dann, ja, denkt man so, oh, ist eigentlich, ja, ein bisschen schräger, als ich dachte, ja, und fängt hier an und setzt hier an und könnte dazu führen, dass das und das und das passiert. Ah, now I get it. Ja. Aber keiner macht das, keiner redet drüber eigentlich. Ja. So
als,
easy.
Als Tipp vor allem für Coaches, ich meine, Physios haben sie es mal angeguckt, aber ich würde auch sagen, dass die meisten Physios auch nur noch die Hälfte, ich meine, klar, weil du lernst es halt so Bulimie-Style, ne? Du hast hier so dein Anatomiebuch.
Und du
halt
lernst es meistens auch zweidimensional, was richtig ein großes Problem ist.
Also genau. Und was ich, ja, halt, true, was wir halt
Anatomie-App ist halt, also man sollte, ja, sich so eine App holen, ja, wo man die Dinger drehen kann. Also ich, seitdem ich die habe, weil du kannst es dir einfach nicht vorstellen, wenn du ein Anatomiebuch aufschlägst. Nee, so, es geht aber nicht. Und klar gibt es auch manche mit guten Zeichnungen, aber wenn du halt einfach tatsächlich das Modell drehen kannst, ja, und von oben und von unten angucken kannst, ja, cool, das ist für dein Verständnis wirklich nochmal ein Gamechanger. Also das war für mich,
ja, underrated,
mindblowing, als ich mir dann endlich mal so eine Anatomie-App geholt habe. Ja. So.
Und was ich halt echt empfehlen kann, statt sich jetzt hinzusetzen und so bulimiemäßig sich diese App auch anzugucken, macht das mit den Cases. Ne? Das ist ja auch das, was wir machen. Wenn wir einen Case haben, einen neuen Case, irgendwie Schmerzen, ein komplett neuer Case, da hatte eine Person noch nie Schmerzen von unseren Kunden, machen wir die App auf und gehen dann da rein. Und so lernst du ja. Ne? Wir setzen, ja, uns beide nicht hin, ah, heute lernen wir mal Anatomie und gehen durch alles durch. Sondern wir haben halt ein spezifisches Problem, spezifisches Areal, weil erstmal lernst du dann die Anatomie, aber im gleichen Zug fängst du an, darüber nachzudenken, das zu reflektieren und dann in die Praxis zu übertragen. Weil dieses ganze Anatomie-Wissen bringt dir natürlich nichts, wenn du es einfach nur so auswendig gelernt hast.
Genau, wenn du auswendig weißt, was Ansatz und Ursprung von dem Muskel ist, bringt dir für die Praxis ziemlich wenig.
Richtig, und das aber zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe den Case, ich gucke mir das an und wie kann ich das übertragen? Was macht die Person? Welches Feedback habe ich von der Person und von den Übungen? Hat das überhaupt Sinn gemacht? Okay, das hat Sinn gemacht, vielleicht war das richtig. Okay, nee, das hat keinen Sinn gemacht, dann war das, glaube ich, nicht richtig.
Und daraus entstehen neue komische Übungen, ja, von uns.
Genau. Und so,
und this dann, position und dann dies und, ja, das.
Und
so, hey,
und dann sind die Kunden so, ah ja, genau, wie heißt diese Übung? Und dann bist du so,
supine. Also
ihr müsst jemand nach euch benennen. Das ist dann ein Andy Crunch, ein Johnny Bend oder so.
Ja, also ich habe viel an den Internal Obliques gearbeitet und ich habe so viele, als ich in, ja, Australien war, Anfang des Jahres, habe ich so 4 neue Übungen kreiert. Die sind so Sideline, Long Lever, Internal Oblique, Leg Lift, ISO, so, brother.
Zu lang, nenn einfach
Johnny Oblique.
Johnny, genau. Johnny Oblique, Johnny 1. Oblique Level 1 bis 4 oder so.
Ja, aber daraus entstehen, ja, neue Übungen, ohne, ja, Witz. Und weil ich habe mich hingesetzt und dann hingelegt und dann weiß, okay, wie kriege ich den Reiz hier in dieser Länge? Okay, wahrscheinlich ein bisschen kürzer starten, weil wenn wir zu sehr in der Länge gehen, dann spüre ich das eher den Zug im Rücken. Auf der Seite spüre ich, weiß nicht, irgendwas hier. Auf der anderen Seite fühlt sich das ganz anders an. Okay, was muss ich unbedingt tun, um zu schauen, dass ich diesen Effekt bekomme, was ich erwartet hätte, wie ich mir das so wahrnehme, wie es sein sollte. Und das ist Irgendwie ist es manchmal ein bisschen nervig, aber eigentlich ist es voll so geil, weil das ist einfach Self-Learning ja. Und man ist so uneingeschränkt. Also man kann sich hier auf dem Teppich einfach hinlegen und 20 unterschiedliche ja. Dinge ausprobieren und dann auf einmal denkt man so, boah, ich habe 3 neue Übungen, die genau zu diesen 2 Athleten passend wären, gerade jetzt. Und dann nimmt man die auf, ja. die Videos davon auf, lädt man die ja. hoch auf YouTube und dann hat man einfach...
Aber da haben wir halt wieder diese Kunst, ne, von der wir.
Ich wollte gerade sagen, da schließt sich der Kreis, zur Kunst und Kreativität und ja, vielleicht auch zur Intuition. Jetzt mal zum Abschluss. Rapid Fire, dürft beide nur einen Satz sagen. Oh wow. So inspiriert von deinem Format, Andi. So, warum?
Wann habe ich Rapid Fire gemacht?
Nein, du wirst gleich. Warte doch kurz, was ist los?
Komm, beide ich.
Ein Satz. Jeder von euch sagt, 3, warum scheitert Reha so oft bei Menschen? Ah. Du einen Satz, immer abwechselnd.
Die verstehen Menschen nicht.
Weil Menschen keine Ownership über ihre eigene Verletzung übernehmen und hoffen, dass jemand anders sie fixt.
Nächste Frage.
Du musst noch 2 raushauen.
Jeder 3.
Ach so, jeder 3. Oh, geil. Ich wollte fragen, ob ich noch 2 sagen kann. zweite Sache ist, dass die Coaches und Therapeuten und Ärzte denken, sind nicht skeptisch genug. Und ich meine so healthy skepticism nenne ich das, wenn man was hinterfragt und checkt, ob das überhaupt passt und richtig ist.
Einsatz.
Und die sind nicht, stimmt, nicht neugierig.
Schwer für ihn, gell?
Ja. Einmal, dass auf dem einen Ende vom Spektrum nicht genug geloadet wird. Also Leute kommen, teilweise Athleten kommen mit 6 Bodyweight Calf Raises zu uns und wollen zur High Performance. Und das wird nicht verstanden, was Rate of Force Development eigentlich ist.
Waren das 3 oder waren das 2?
Das war ein ganz langer Satz.
Mit so M-Dashes, weißt du, so KI-M-Dashes.
dann habe ich noch einen.
Du hast noch einen.
Ja, einfach Investment von Coaches und Therapeuten als auch als Athleten. Investment in den Prozess.
Zu wenig davon.
Ja.
Und die meisten haben kein Programm. Die gehen zur Physio alle 2 Wochen, aber kriegen vielleicht so eine crusty PDF, was sie zu Hause machen sollen, haben aber keine Ahnung, wie die Übung eigentlich geht.
Ja, das ist so krass. Das ist so krass, dass das noch als Standard akzeptiert wird. Ich denke mir so, sorry, ich gleich ab von der Sache eigentlich, aber ich muss das ausdrücken. Kleiner Rant, ich finde das einfach nicht akzeptabel, ja. dass man sagt, ja, PDF und so
at
machst
best.
Du das und dann wirst du in 3 Monaten in so einem Zustand sein. Da sind sau viele Faktoren, also wie kann man... Wenn du so ein, wie nennt man das, so ein Motor Moron hat, der so gar nichts, gar
auf
keine
Deutsch
Ahnung.
Auf Deutsch heißt es Körperklaus.
Ah ja? Keine Ahnung von deren Körper hat, dann wie kann man dann erwarten, dass die besser werden? Ist einfach nicht fair. Ist einfach nicht gut genug. Und das ist unser,
ja.
Also war unser Pain Point, aber ist jetzt zur Größe Vorteil geworden, ja. Würde ich sagen.
Ja, sag doch mal abschließend. Also was macht ihr gerade? Die Rapid Fire Runde ist vorbei. Sie war so semi rapid, würde ich jetzt sagen am Ende. Plus einen kleinen Rant.
Aber wegen ihr, oder?
Genau, ja. Safe. Also zum Abschluss: Erstens, wo kann man euch finden im Internet? Und was tut ihr, um eben genau da anzusetzen? Weil das macht ihr ja.
Also um genau da anzusetzen, wir wollen den Standard in der Industrie anheben, weil der Standard ist so dermaßen low, auch nicht nur in Deutschland, sondern in sehr vielen Ländern. Es gibt auch viele Länder, wo es sehr viel besser funktioniert, aber immer noch das, was wir gerade, die Punkte, die wir gerade gesagt haben. Und deswegen haben wir ein Mentorship ins Leben gerufen. Wir hatten viele One-on-One-Mentorings davor, daraus ist es entstanden. Ich habe irgendwann in einer Woche 5-mal den Gangzyklus erklärt und dann Johnny angerufen und was, ich möchte das nicht mehr so oft erklären müssen. Das ist aber eigentlich was viel Größeres geworden, weil das ist eine Gruppe an Coaches und Physios, die erstmal natürlich weiter lernen, wie das Framework funktioniert, wie sie assessen, wie sie wirklich ihre Kunden angucken, aber auch gleichzeitig, wie sie sich ein System schaffen, zum Beispiel in ihrer Selbstständigkeit, um besser ihre Kunden treaten zu können, weil das System, was es gerade gibt, klassische Physiotherapie, die 20 Minuten, die sehen es einfach nicht vor. Du hast einfach die Zeit dafür nicht, das ist einfach unmöglich. Du hast auch die Zeit nicht, den Leuten einen Plan zu schreiben. Manche machen es trotzdem in ihrer eigenen Freizeit, aber das kann es eigentlich nicht sein. Und das heißt, wir zeigen denen, wie das System aussehen kann, in dem sie arbeiten können und Menschen wirklich weiterhelfen können. Weil es kann nicht nur sein, dass wir gefühlt die Einzigen sind, die das machen.
Und wie heißt du auf Instagram? Ah. Wie bist du erreichbar?
Ich bin erreichbar. Montag bis Freitag. wirklich Montag bis Freitag. Okay, auf Instagram unter TheAndyG. Auf Substack auch unter TheAndyG, da schreibe ich ein bisschen längere Sachen. Und im Podcast Beyond Strides.
Und du? Ja, Johnny, J-O-N-N-Y unterstrich Stahl. Ja, ich glaube, also ich habe ein geiles Leben aufgebaut und ich möchte das für andere Coaches und Therapeuten ermöglichen. Und ich glaube, das ist jetzt die größte Passion für mich. Ich sehe einfach, dass sau viele Leute oder sau viele Experten, Coaches, Therapeuten, auch Ärzte und so weiter, also in unserem Gebiet, deren Potenzial nicht ausdrücken und wirklich anzapfen. Und das finde ich wirklich schade. Und wir haben das quasi aus dem Nichts kreiert und aufgebaut. Und wir wollen das einfach für anderen ermöglichen. Und wir haben tatsächlich zwei Schmerzpunkte in einem erreicht mit dem Mentorship. Erstmal dieses Framework und Rehab und Assessment und Movement-Analyse und so weiter. Und dann auch, wie man sich selbstständig machen kann und ein profitables Business dann aufzubauen und mit Marketing und so weiter drin. Und das ist für mich die größte Passion, weil ich weiß, dass es möglich ist, wenn ich aus Australien hierher ziehen kann, keine Ahnung von Business, Marketing, Sales und so weiter haben kann und mit zwei Kunden dann auf profitabel das schaffen kann, wirklich ohne Netzwerk, ist das schon möglich. Und weil ich bin kein Business Brain, das sage ich dir auf jeden Fall. Und ich finde das einfach geil, erstmal, wenn mehrere Coaches und Therapeuten ein bisschen mehr Mut hätten und sich trauen würden, um den Schritt zu machen. Also dadurch werden die einfach mehrere Menschen helfen mit besseren Rehab. Und das ist richtig geil für die Welt einfach.
Das und dazu noch abschließend, was daraus geworden ist, was wir nicht so erwartet hatten oder nicht darüber nachgedacht haben, ist, dass sobald man sich selbstständig macht in einer Sparte, wo man vielleicht so ein bisschen das Einhorn ist und Leute nicht kennt, ist es sehr, sehr einsam. Und du hast irgendwie alle um dich rum, die immer noch stuck in diesem Physiosystem sind, die sich nicht die Gedanken machen, die du dir machst, und es ist einfach schwierig, alleine sowas zu machen. Und da rede ich jetzt nicht, dass du mit mehreren Leuten ein Business zusammen starten musst, aber allein das Netzwerk zu haben, sich mit einer anderen Person auszutauschen, nicht nur über die guten Sachen, die gut laufen, sondern auch die Sachen, wo man selber Ängste hat, weil jeder hat Ängste. Jeder hat irgendwelche limiting beliefs, die einen irgendwie irgendwo stuck halten, obwohl man eigentlich was anderes machen möchte, aber irgendwas in einem lässt dich den Schritt nicht gehen. Und das haben, ich meine, Johnny und ich haben einander, und wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, ohne einander, weil wie oft wir uns anrufen, weil gute Sachen passieren, weil wir nicht wissen, was wir in eine Entscheidung treffen sollen, einfach weil wir diesen Support haben. Und die TeilnehmerInnen in dem Mentorship haben jetzt angefangen, untereinander einfach kleine Gruppen zu bilden und sich wirklich regelmäßig zu schreiben und das zu supporten. Und ehrlich gesagt, ich meinte schon zu denen, wir haben jetzt die erste Kohorte gestern abgeschlossen und ich kann es kaum abwarten zu sehen, was mit denen allen in einem Jahr passiert. Also wo die alle in einem Jahr sein werden. Das wird ja so cool.
Hätten wir nicht gedacht, ne? Und ja. Ja, das ist schon geil, ne?
Ja, das ist richtig, richtig nice zu sehen.
Ist es. Also es ist auch sehr, sehr nice zu sehen für mich, so wenn ich das so von außen beobachte. Ich finde es super geil, was ihr macht. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt heute auf dem Weg in die Berge. Und wir werden uns in Zukunft bestimmt noch das ein oder andere Mal sprechen, auch hier auf dem Podcast.
Freue mich schon drauf. Danke.
Ja, ich mich auch. Dankeschön.
Okay, bye.